Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Die Idee von Multikulti gilt mittlerweile als naiv. Aber die Realität in vielen deutschen Großstädten ist interkulturell. Die Zuwanderung von außerhalb und innerhalb der EU hält weiter an und mancherorts bilden die Bio-Deutschen, wie sie etwas provokativ gern genannt werden, nichts anderes als eine Gruppe unter vielen. Dass so viele unterschiedliche Traditionen und Wertesysteme aufeinandertreffen, ist für Deutschland neu. Konflikte sind unvermeidlich und der Lernbedarf für Behörden, Kirchen, Vereine und Politik ist hoch. Inge Breuer stellt ein Forschungsprojekt vor, das Lösungswege für interkulturelle Konflikte sucht.
Mit dem Fall des Eisernen Vorhangs einerseits, Öffnung des EU-Binnenmarktes für mittel- und südosteuropäische Beitrittsländer und nicht zuletzt auch die immer als Flüchtlingskrise bezeichnete Umstände, die haben halt stark zu Bewusstsein gebracht, dass wir so etwas haben wie eine Vervielfältigung der Vielfalt, dass die Ansiedlung von Zugewanderten und ihre Einbeziehung in die Gesellschaft mehr oder weniger eine Daueraufgabe ist, die insbesondere die Großstädte verändert und auch vor Herausforderungen stellt.
Wie können die Herausforderungen, die sich durch eine zunehmende kulturelle Vielfalt in den Städten ergeben, bewältigt werden? Das untersuchen Sozialforscher in einem Projekt, das vom Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung der Uni Bielefeld koordiniert wird. Dennis van de Wetering, Soziologe und Mitinitiator des gerade angelaufenen Projekts, konkretisiert.
Das können Generationskonflikte sein, das kann aber auch ein Konfliktthema sein, was sich um Abwanderung dreht oder um abweichendes Verhalten, auch so etwas wie genderbezogene Ungleichheit, aber auch sehr konkrete Sachen, Immobilienpreisverfall, Umgestaltung von Plätzen etc.
Und Dr. Jörg Hüttermann, Projektleiter, ergänzt.
Dann gibt es diese üblichen Konflikte um Gebetsorte und Gebetszeiten am Arbeitsplatz oder Konflikte um die Bädernutzung und Konflikte um islamische Symbole, sprich repräsentative Moscheen, Lautsprecher, verstärkte Gebetsrufe.
In Dortmund, Bonn und Magdeburg untersuchen die Sozialwissenschaftler, wie sich in migrantisch geprägten Stadtvierteln die Neuaushandlung lokaler Ordnungen vollzieht. Was erst einmal schier unlösbar scheint, so die Beobachtung, werde oftmals vor Ort kontrovers verhandelt, bis sich die streitenden Gruppen am Ende dann doch miteinander arrangieren, erläutert Dennis van de Wetering an einem Beispiel aus der Vor-Corona-Zeit.
Damals haben wir eine Forschung durchgeführt, wo ein Dortmunder Jugendzentrum beteiligt war. Und man konnte halt sehen, wie Jugendliche aus der Roma-Community jetzt natürlich auch in dieses Jugendzentrum rein wollten und dort auf griechische, türkische Jugendliche trafen und das erstmal nicht allzu angenehm empfunden wurde. Aber mit der Zeit, auch in der Auseinandersetzung, im Miteinander, in dem Aushandeln, wurde eine neue Ordnung etabliert und die dann auf einmal ganz anders funktioniert.
Wichtig sei, dass nicht über die Köpfe der Konfliktparteien hinaus entschieden werde, sondern die Konfliktparteien direkt miteinander verhandeln. Dadurch würden, beobachtete auch Jörg Hüttermann, selbst Konflikte mit hoher Sprengkraft entschärft und schließlich gelöst. Fragen etwa, wie hoch ein Minarett im Verhältnis zum Kirchturm werden darf, wie laut der Gebetsruf im Vergleich zu Kirchenglocken.
Und dann wird ein religiöses Symbol, von dem man meint, auf den ersten Blick, das hat unglaubliche Sprengkraft. Dieses unteilbare Streitgut wird teilbar gemacht. Also der Gebetsruf wird in Dezibel gemessen und dann verhandelt man über Dezibel. Mehr oder weniger Dezibel, mehr oder weniger Gebetsruf, mehr oder weniger hohe Minarette. Und das bietet dann Lösungsmöglichkeiten. Konflikte sind ja immer mit Lernprozessen verbunden, kollektiven Lernprozessen, von denen die gesamte Stadtgesellschaft und letztlich die ganze Gesellschaft profitiert.
Es sind die ganz beiläufigen Aushandlungsprozesse, das normale Gerangel im Alltag, wofür sich die Forscher interessieren. Denn dies führe oft zu überraschenden Wendungen, berge ein unerwartetes, lebensweltliches Integrationspotenzial. Manchmal vereinen sich sogar Konfliktgegner miteinander über die vermeintlich unüberbrückbaren kulturellen Differenzen hinaus.
Zum Beispiel gab es jetzt vor einigen Jahren Konflikt um die Ansiedlung eines Rotlichtmilieus in Duisburg-Maxlohe. Da sind Muslime, Linke, Alteingesessene, Katholiken und alle sind sozusagen gemeinsam aufgestanden und haben dagegen gekämpft. Und das hat einen Lernprozess in Gang gebracht. Und das sind so Potenziale für konstruktive Konfliktaustragung, indem man erkennt, dass ein Gegner nicht immer ein Feind ist, sondern auch ein Konfliktpartner und gegebenenfalls sogar ein Bündnispartner.
Weniger institutionell verordnete Maßnahmen, sondern der direkte Austausch der beteiligten Gruppen fördere bei interkulturellen Konflikten konstruktive Lösungen und führe am Ende zu einem wachsenden Zusammenhalt in den multikulturellen städtischen Quartieren.
Gleichzeitig sind wir sehr kritisch gegenüber allen Interventionen, die sich letzten Endes als symbolische Politik erweisen, so Helikopterinterventionen. Überall da, wo es brennt, da werden dann schnell Sozialarbeiter eingestellt, es wird ein Projekt verkündet, in den Medien dargestellt und die lokale Politik inszeniert sich dann in der lokalen Öffentlichkeit. Für 2 Jahre oder für 3 Jahre werden die Leute eingestellt, wenn es zum Beispiel Probleme gibt zwischen Alt und Jung, dann wird ein Erzählcafé eingerichtet. 2 Jahre wird es betrieben, dann nach 2 Jahren werden die wieder abgezogen und die Verträge laufen aus und das war's dann.
Statt bei gesellschaftlichen Konflikten eine Art Top-Down-Perspektive einzunehmen, sodass diese Konflikte sozusagen von oben gesteuert werden, möchten die Sozialwissenschaftler kollektive Lernprozesse zwischen den beteiligten Gruppen fördern. Wie dies gelingen kann, soll im Laufe des Projekts genauer erforscht werden.
Wir analysieren, dass es ohnehin unglaublich viel Konfliktlösungspotenzial in den lokalen Zivilgesellschaften gibt. Und zwar auch jenseits der oft leeren Institutionen, die von der Stadtpolitik eingesetzt werden und letzten Endes doch keinen Zugang haben. Wir erkennen, dass lokale Persönlichkeiten mit Charisma oder Charme oder beidem ausgestattet eine ganz große Rolle einnehmen, wenn es darum geht, Konflikte auszutragen. Grenzgänger, die zwischen verschiedenen Gegnerschaftsmilieus sich bewegen können und persönliche Eigenschaften haben, um Gefolgschaft und überhaupt eine Stimmung für Aushandlungen einzurichten. Und wenn wir die verstehen, zum Beispiel die Rolle von Persönlichkeiten mit Charisma und Charme, dann kann man auch intelligenter intervenieren, dass man die Menschen auch erreicht und vielleicht so eine Kultur der Anerkennung schafft, eine wechselseitige Lernprozesse anregt und so weiter. Und diese, wenn man so will, die Selbstheilungskräfte der Zivilgesellschaft befördert. Das ist das Ziel.